Wir hätten heute hier unsere Freunde von der KIB begrüßen können und die würden hier vorne sitzen. Anstatt der Freunde sitzen unsere anderen Freunde, Geschwister. Der Grund ist, dass dort bei der KIB einige erkrankt sind und aus diesem Grund haben wir gestern nach langem Überlegen gesagt, die sollen sich lieber auskurieren und wir entscheiden dann später, auch wegen der Kinderarbeit, Kindertag, wie wir dann weiter verfahren werden. Und vielleicht im Anschluss an der Predigt könnte ein oder andere für Sie beten, für die Schüler im Intensivtraining KIB in Villingen, dass sie gesund werden, dass wieder alles okay ist und dass sie weiter dort lernen können. Ja. Und wir merken, dass im Allgemeinen der Virus die ganze Welt in seinem Griff hat. Das merken wir alltäglich. Erschreckend ist, dass nur wenige Leute von einem Gegenmittel wissen, gegen dieses Virus. Und die Medien verschweigen das. Und dieser Virus verbreitet sich unaufhaltsam auf der ganzen Welt und keiner ist in der Lage, diesen aufzuhalten. Und das wird nur noch schlimmer. Menschen setzen auf verschiedene Heilmittel. Diese gaukeln nur vor, gesund zu machen. Und viele bezahlen viel Geld. Bei diesem Virus, sage ich euch ganz ehrlich, hilft keine Quarantäne, kein Lockdown. Es helfen keine Masken. Und dieser Virus ist mittlerweile in jedem Menschen vorhanden. Auch in dir und in mir. Dieser Virus trägt nicht den Namen SARS oder Ebola, auch nicht Covid-19. Dieser Virus nennt sich Sünde. Und wenn einer jetzt mit dem Gedanken abschaltet, weil er vielleicht etwas über Covid-19 hören wollte, der wird hier jetzt enttäuscht sein. Und vielleicht schaltet er ganz ab, vielleicht auch online, weil es beängstigend ist, darüber zu hören, was Sünde in einem und mit einem macht. Aber davon wollen wir heute einmal hören und lesen, was die Bibel dazu sagt, was dieses Virus mit uns verunstaltet und mit uns macht. Und somit möchte ich euch alle zu unserem sechsten Thema begrüßen in der Reihe der dogmatischen Zusammenhänge. Wir wollen uns heute mit dem Thema der Sünde beschäftigen, der Thema der Hammer-Theologie. Ich hatte Schwierigkeit bei der Vorbereitung des Themas und es wird ziemlich lang gehen. Ich hoffe, dass ich bis um 11:30 fertig bin. Ansonsten muss ich abbrechen, weil es geht um etwas, was uns kaputt macht und wir es eigentlich gar nicht zugeben wollen. Und ich habe schon oft festgestellt, und auch ihr bestimmt auch, dass das Verständnis von Sünde schon lange etwas nicht ganz stimmt. Wir können die Sünde als solches nicht mehr richtig definieren, so wie die Bibel sie definiert. Und das zeigt sich auch schon in unserem Sprachgebrauch, wie wir das Wort einsetzen und gebrauchen. Meistens oder fast immer wird dieses Wort Sünde für kleinen alltäglichen Übertretungen gebraucht. Wenn man einen hohen Cholesterinspiegel hat und dann ein bisschen mehr Sahnekuchen isst oder vielleicht ein Pils über den Durst getrunken hat, dann sagt man, jetzt habe ich mal gesündigt, so ein bisschen gesündigt. Ja, und dieses Augenzwinkern verrät, dass wir uns dabei auch schon entschuldigt haben und ja, eine Selbstvergebung mit eingeschlossen haben in diesem Augenzwinkern. Wenn wir von Verkehrssünder sprechen oder neuerdings von Umweltsündern, dann ist die Sache ganz klar und es wird viel ernster, weil Verkehrssünder, klar, die kommen irgendwo, die werden fixiert in einer Verkehrssünderkartei. Wer kennt sie? Ja, Flensburg, unser Schicksalsort. Jeder ist da vielleicht mal ein oder das andere Mal aufgetaucht, vielleicht auch nicht, hoffentlich für dich. Wir sagen ja, Verkehrssünder, man, die paar Punkte in 2 Jahren sind die dann weg. Aber wer einmal betrunken sich ins Auto setzt und dabei womöglich jemand überfahren hat, dann sprechen wir nicht mehr von Verkehrssünder, dann sprechen wir von einem Verbrechen. In diesem Fall würden wir das Wort Sünde als etwas schwach definiertes empfinden. Er ist ein Verbrecher. Kurzum, im allgemeinen Sprachgebrauch meint die Sünde etwas nicht so Schlimmes, etwas Harmloses. Und in einem Karnevalslied, ich hoffe, ihr kennt das Lied nicht, ich habe das auch mal nachgeschlagen, wird eine Theologie dazu geliefert und dort heißt es, wir sind alle kleine Sünderlein. Es war immer so, es war immer so. Der Herr Gott wird es uns gewiss verzeihen, es war immer so, immer so. Nein, es war nicht immer so. In Römer 7, wo der Apostel Paulus über das Leben unter dem Gesetz der Sünde uns vieles schreibt, gipfelt er seine Argumentation am Ende des Kapitels in einem förmlichen Aufschrei. Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Heute wollen wir diese Thematik nachgehen und uns über einige Begriffe in der Hamartiologie in der Bibel informieren und gucken, was meint die Bibel über die Sünde, was meint die Bibel über das Sündigen, über die Schuld. Dazu einige Punkte. Mein erster Gedanke, Schuld und Sünde. Der Mensch, jeder von uns hat ein Bewusstsein der Sünde. Er weiß, was eine Sünde ist, auch wenn es nicht zugibt. Aber in verschiedenen Völkern wird die Sünde unterschiedlich gesehen. Warum? Was ist die Sünde? Wie definiere ich die Sünde? Ein Beispiel, Lukas Kapitel 18, Verse 9 bis 14. Ich will dieses Gleichnis nicht lesen, aber da geht es um Pharisäer und Zöllner. Ein sehr bekanntes Gleichnis. Da steht ein Pharisäer und betet, ein Zöllner betet. Und der Pharisäer, der ist seiner Schuld schon bewusst, aber er sagt, ich bin nicht so wie die anderen. Ich bin besser. Ich zahle alles und ich mache alles. Ich kenne dein Wort, ist mit meinen Worten gesagt. Daneben steht der Zöllner und betet, Vater, vergib mir meine Sünde. Wer hat mehr gesündigt, wer hat weniger gesündigt? Was ist der Maßstab für eine Sünde? Welche Sünde ist schlimmer? Welche ist eventuell nicht so schlimm? Wir würden sagen, unser Gewissen ist Maßstab für die Sünde. Aber unser Gewissen ist unterschiedlich geprägt. Je nach Erziehung empfindet das eine ein bisschen harmloser, das andere ein bisschen schlimmer. Eine kleine Notlüge würde man sagen, ach komm, das geht noch in Ordnung. Der andere, der vielleicht ein strenger erzogen wurde, sagt, das geht gar nicht. Notlüge, das ist die gleiche Sünde. Unser Gewissen muss erst lernen zu unterscheiden, was gut und was schlecht ist. Und dazu trägt die Erziehung bei. Je nach Kultur und Prägung durch die Gesellschaft ist unser Gewissen so oder so geprägt. Und jeder von uns hat einen anderen Blick auf die Frage, was ist denn die Sünde? Hat einen anderen Blick auf die Frage des moralischen Handels und so weiter. Doch grundlegend hat der Mensch schon einen moralischen Sensor für das Gute und das Böse. Er weiß, was schlecht und was gut ist. Ich möchte ein paar Wortbedeutung mit euch durchgehen. Was meint denn die Sünde und woher stammt dieser Begriff? Aus dem altdeutschen Sprachgebrauch bedeutet Sünd sowas wie Trennung. Ja, Trennung. Und wir können schon sagen, daraus ableiten, Trennung, die Sünde trennt uns von Gott, wenn wir das aus dem christlichen Gebrauch so entnehmen. Und zum Ursprung des Wortes Sünde, Sünde, Sünde oder Sünder existieren verschiedene Theorien. Und eine Theorie sagt, dass ein germanisches Substantiv mit der Bedeutung Schuld an einer Tat zu sein zugrunde liegt. Und diese Erklärung gefällt mir sehr. Ja. Schuld an einer Tat zu sein. Und da haben wir schon mal diesen Vergleich, die Sünde und die Schuld. Schuld an einer Tat zu sein. Ich möchte einige Begriffe nochmal aus dem Hebräischen erklären, die ich selber nachschlagen musste. Ich kann kein Hebräisch. Dafür habe ich einige Seiten im Internet und einige Bücher, wo ich das nachschlagen kann, Gott sei Dank. Und da ist mir das erste Wort aufgefallen, Chata, bedeutet verfehlen, Chata. In 1. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 6, wird dieses Sündigen einmal ganz deutlich erklärt. 1. Mose 20, Vers 6. Und Gott sprach zu ihm im Traum, zum Pharao, Auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst. Und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst, die Sarah. Gott verhindert, dass Pharao eine Sünde begeht, trotz seiner guten Motive. Der hat ja nichts Böses im Sinn gehabt. Aber er hätte gesündigt, weil er die Wahrheit nicht wusste. Ein Verfehlen, Chata, aufgrund nicht aller Informationen, die er hatte. Und Gott bewahrt diesen Mann vom Sündigen. Verfehlen, das Ziel nicht treffen. Das wurde schon oft von der Kanzel gesagt, dass Sünde bedeutet im Grunde genommen, das Ziel nicht treffen, das Ziel verfehlen, am Ziel vorbeizuschießen, das Ziel nicht genau anvisieren. Das zweite Wort, Pasche oder Pascha, bedeutet Auflehnung oder Empörung gegen Gott. Nicht zu verwechseln mit Pesach, also Passa. Ja. Pasche bedeutet Auflehnung oder Empörung gegen Gott. Dazu ein Bibelvers aus Psalm 5, Verse 10 und 11. Psalm 5, Verse 10 und 11. Denn in ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges. Ihr Inneres ist voll Bosheit, ihr Rachen ein offenes Grab. Mit ihren Zungen heucheln sie. Sprich sie schuldig, oh Gott, lass sie fallen durch ihre Anschläge. Verstoße sie um ihrer vielen Übertretungen willen, denn sie haben sich gegen dich empört. Es bedeutet ein bewusstes Auflehnen, eine bewusste gegen Gott arbeiten, gegen Gott etwas zu tun. Und das wird für Sünde gebraucht, dieses Wort Pasche oder Pascha. Auflehnung gegen Gott ist immer Sünde. Alles, was wir gegen Gott tun, ob wir denken, in die Tat umsetzen, es ist Sünde. Der dritte Begriff, der uns oft in der Bibel dann auch begleitet, ist Shagah, abirren. Shagah, abirren, von den Geboten abirren, wird in Psalmen sehr oft erwähnt. Ich möchte aber einen Bibelvers aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 13 zitieren. 3. Mose 4, 13. 3. Buch Mose, Kapitel 4, 13. Wenn sich aber die ganze Gemeinde Israels vergeht und es ist vor den Augen der Versammlung verborgen, dass sie etwas getan hat, von dem der Herr geboten hat, dass man es nicht tun darf, sodass sie Schuld auf sich bringen. Semikolon. Von den Geboten abgeirrt ist eine Sünde. Und dies wird im Deutschen gleich im nächsten Vers ganz klar. Da heißt es, sie kommen aber zur Erkenntnis der Sünde, die sie gegen dieses Gebot begangen haben. Chata, Pasche, Shagah meinen immer die Sünde und differenzieren diese nach der Art der Sünde. Also es gibt verschiedene Arten zu sündigen. Unbewusst, und da bin ich mir ganz sicher, dass Gott auch in diesen Momenten den Menschen mit entweder träumen wie bei Pharao oder durch das Gewissen oder durch irgendwas anderes warnt und man kann dann eventuell bewusst sündigen. In allen Fällen ist eine Sünde im Sinne von Verfehlen des Ziels gemeint. Im Neuen Testament wird dieser Begriff Sünde auch oft erwähnt und wird mit zwei verschiedenen Wörtern oft übersetzt. Das häufigste ist Hamatano oder Hamatio, woraus diese Lehre oder diese Dogmatik beschrieben wird, Hamatiologie, meint Verfehlung. Ja, ich habe etwas falsch gemacht, Verfehlung. Oder Parabaino, Parabasis, Übertretung und Vergehen. Und diese Begriffe meinen immer die Tatsünde, die sich durch die Sünde zeigt. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, dass zwischen Sünde und dem Sündigen ein großer Unterschied besteht. Das möchte ich einmal mit einigen Bibelversen zeigen. Die Sünde, einmal Kapitel 7 aus dem Römerbrief, Verse 8, 14 und 17. Römer Kapitel 7, Verse 8, 14 und 17, wo Paulus über die Sünde sehr viel spricht, sehr viel darüber nachdenkt. Und dass ich sich selber so in den Vordergrund stellt. Da schreibt er, 8, 14 und 17, da nahm aber die Sünde einen Anlass und bewirkte durch das Verbot in mir allerlei Gelüste. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Vers 17, nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Die Sünde. Das Sündigen, Jakobus Kapitel 1, Vers 15. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, also das Sündigen, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Jakobus 2, Vers 9. Wenn ihr aber die Person anseht, so tut ihr Sünde, ja, Tatsünde, Sündigen, und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Jakobus 5, Vers 15. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Sünde, Sündigen. Der Mensch ist mit der Sünde von Anfang an, wie ich schon gesagt habe, mit dem Virus infiziert, mit dem Virus geboren. Es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt, der nicht durch diesen Virus infiziert ist. Sogar kleine Babys, die unschuldig sind, meinen wir. Seit Adam trägt jeder Mensch diesen Stachel des Todes in sich und ist dazu verdammt zu sterben aufgrund der Sünde. Die Sünde oder die Sünden sind das Resultat der in uns innewohnenden Sünde. Und diese wird auch als Erbsünde genannt, die wir seit Adam haben. Für diese Sünde, die wir in uns haben, seit der Geburt, können wir nichts. Die ist automatisch in uns. Da können wir nichts gegen tun. Wegen des Adams Abirren, diesem Chagar von den Geboten Abirren. Ja, Adam hat ein Gebot bekommen, er soll das und dies nicht tun, hat aber getan. Sünde ist in ihm und das bekommen wir quasi durch jede Geburt weiter vererbt. Und für diese Sünde können wir nichts. Somit kommt aber die Schuldfrage auf den Tisch. Wie kann ein heiliger Gott das Böse überhaupt schaffen? Hat Gott das Böse geschaffen? Denn diese Frage stellen sich sehr viele Menschen, gerade Ungläubige. Wie kann ein heiliger Gott das Böse schaffen? 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 1. Ich glaube, auch ein sehr bekannter Bibelvers. Dort kommt auch das erste Mal ein Fragezeichen vor, als Satan dem Mensch die Frage gestellt hat, ist das wirklich so, was Gott dir gesagt hat? Hat Gott vielleicht doch nicht die ganze Wahrheit gesagt? Und seinem Sündenfall ist bei uns die Schlange als Synonym für das Böse, wo sich der Satan einfach dessen Körper bedient hat. Gott sagt über alle Geschöpfe ein sehr gut, auch über die Schlange. Und dann kam aber ein anderer Spieler in dieses Spiel, der Luzifer. Und das lesen wir in Offenbarung 12, Vers 9, Jesaja 14, die ganze Geschichte. Und wir sehen, dass Gott das Böse gar nicht geschaffen hat, sondern Geschöpfe mit einem freien Willen. Jeder von uns, auch Engel, sind mit freien Willen geschaffen worden. Das Problem ist der Hochmut. Und Hochmut ist eine schlimme Sünde. Wegen dieser Sünde sind sehr viele Menschen gefallen. Und dazu gehört auch der höchste Engel, der auch sehr viele Engel mit sich gezogen hat. Satan erhob sich gegen Gott, obwohl er zu den allerhöchsten Engeln dazugehörte und er fiel, ist in Hesekiel 28 nachzulesen. War Gesalbter, ein schützender Cherub, in Gottes Gegenwart wohnend. Doch er wollte mehr und wurde egozentrisch, neidisch, wurde überheblich, wollte sein wie Gott. Der heutige Individualismus macht den Menschen egoistisch, macht ihn überheblich, macht ihn neidisch, macht den Menschen prahlerisch. Jeder Mensch will besser sein als der andere, besser sein als der Nachbar, besser sein als sein Nächster. Alles Charakterzüge des Luzifers. Zu 100%. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Das ist ein Willensentschluss Satans gewesen und den das Böse brachte in diese Welt. Und der Mensch hat freiwillig sich dafür entschlossen, das so anzunehmen. Aber die Frage ist dann auch, wie kann ein reines Wesen sündigen? Wie kann ein reines Wesen sündigen? Wenn Gott alles so wunderbar und makellos geschaffen hat, wie kann dann ein reines Wesen sündigen? Ja, das hat er. Alles makellos und wunderbar geschaffen. Doch leider, das sage ich bewusst, leider hat Gott den Menschen mit freien Willen ausgestattet. Nein, nicht leider. Es ist schön, dass Gott uns mit freien Willen ausgestattet hat. Doch leider hat der Mensch diesen freien Willen missbraucht. Befolgte nicht Gottes Geboten und brachte die Liebe, die er Gott entgegenbringen sollte, ihm nicht. Und seitdem steht jeder Mensch, ob Baby, Kind, Erwachsen, Greis, egal in welchem Alter, unter dem Gesetz der Erbsünde. Und die Erbsünde wiederum ist Veranlagung zum Sündigen, mit der jeder Mensch geboren wird. Den Kindern brauchen wir ja nicht beibringen, dass sie lügen, dass sie klauen, dass sie irgendwas tun. Das können sie automatisch. Wird oft auch so ein Beispiel gebracht. Es gibt kein Fach in der Grundschule, in dem sie lernen, wie man klaut, wie man belügt, wie man abschreibt, sonst irgendwas. Das können sie automatisch. Das kriegen sie sowas von super hin. Und man wundert sich, woher hast du das? Wenn das Kind das erste Mal nach Hause kommt aus dem Kindergarten oder Grundschule und ein schlimmes Wort mal sagt und die Eltern wundern sich, woher hat er das? Von uns nicht. Jeder Mensch ist seit der Zeugung schon mit dieser Sünde infiziert und trägt die Erbsünde in sich. Jeder Mensch wird aber nicht für seine Erbsünde bestraft, sondern für seine Tatsünden. Psalm 51, Vers 7. In Schuld geboren und in der Sünde empfangen. Psalm 58, Vers 4. Die Gottlosen sind von Mutterleib auf der falschen Bahn. Hiob 25, Vers 4. Wie kann ein Sterblicher gerecht sein vor Gott? Alles Fragen und Feststellungen, die wir in der Bibel finden, die sagen, dass wir von Anbeginn unseres Lebens sündig sind. Jeder Mensch ist sündig vor Gott. Eine Geschichte ist mir aufgefallen von der Geburt Jakob und Esaus. Der Jakob ist der Zweitgeborene, ne? Hat den Namen Jakob bekommen. Wer weiß denn, was Jakob bedeutet? Ja, bitte. Fersenhalter. Was bedeutet das noch? Der Listige, ne? Bevor er zur Welt kam, hat er schon, wusste man, wer er ist. Ein Listiger wird das sein. Ne? Und das war er, das war sein Programm. Noch bevor man geboren ist, ist man Sünder. Und seit Adam hat sich die Linie der Sünde bis heute fortgepflanzt. Leider. 1. Korinther 15, Verse 45 bis 49. Die Sünde ist die Ursache und die Sünden sind die Wirkung dessen. Oder ein Bild, Baumwurzel ist die Sünde und Blätter, Früchte sind die Sünden. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 6, da geht es darum, dass ein Wiedergeborener in Jesus Christus eine neue Wurzel bekommt und dass er nicht mehr in der Sünde lebt. Aber dazu beim nächsten Mal. Er lebt in einem Zustand des Nichtsündigens. Das wird sehr interessant beim nächsten Mal. Der zweite Gedanke, der Umgang mit der Sünde. Wie gehen wir mit der Sünde um? Wir wissen, dass wir sündig sind, dass wir Sünder sind von unserer Geburt an. Das wird uns nicht anerzogen, das wird uns nicht beigebracht in der Grundschule oder sonst irgendwie in weiteren Kursen und Online-Kursen. Das sind wir. Aber wie gehen wir mit der Sünde um? Wie sollen wir mit der Sünde umgehen? Ich möchte fünf Arten erwähnen und diese Arten kennen bestimmt alle und alle haben die schon irgendwann mal angewandt und es gibt bestimmt noch mehr, aber ich möchte mich auf fünf Stück beschränken. Einmal beschönigen. Die Sünde wird einfach beschönigt. So nach dem Motto, ach, so schlimm ist das nicht. Der Zweck heiligt die Mittel. Die Fehler, die Sünden, die man tut, sind doch nicht so schlimm, die gehören einem übergeordneten Zweck. Was wir in der Bibel als Sünde lesen, betrachten, wird heute mit anderen Worten vielleicht ausgelegt und man denkt, ach, so schlimm ist das doch gar nicht. Das dient dem Guten. Das hat er schon damals Paulus feststellen müssen und das ist auch nicht verwunderlich. Selbst Satan verkleidet sich als Engel des Lichts, um es zu verdrehen, zu beschönigen. Eine Geschichte in 1. Samuel, Kapitel 15, wo Saul aufgetragen wird, einen Bann zu vollziehen über alle Bewohner, über die ganzen Tiere, damit alles getötet und alles gereinigt wird. Was hat der Saul gemacht? Er hat das Beste gelassen. Und als der Prophet es gehört hat und sagt, Saul, warum hast du Gott nicht gehorcht? Warum hast du nicht das getan, was Gott dir gesagt hat? Meinte Saul, hör mal, ich habe das Beste für Gott gelassen. Ja, das übergeordnete Ziel. Zweck heiligt die Mittel. Ich habe das Beste für Gott bereitgestellt. Ich habe das verschont für Gott. Und was sagt Samuel? Ungehorsam ist wie Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit, ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Beschönigen, auch durch edle Motive, bleibt Sünde, Sünde. So urteilt Gott. Das Zweite, normalisieren. Die Sünde wird zur Norm. Es ist normal, dass man so tut. Auch eine Geschichte aus der Zeit der ersten Könige, 1. Samuel Kapitel 8, Verse 19 und 20. Da sagt das Volk, hey, wir wollen einen König. Samuel, wir wollen einen König haben. Warum? Ist nicht Gott euer König? Nee, wir wollen einen König wie die Völker um uns herum. Die haben ja auch einen König. Warum sollten wir nicht auch einen König haben? Es ist doch normal, dass jedes Volk einen König hat. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach, das macht nichts, es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir seien wie alle Heidenvölker. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Wow. Die Sünde lag in der Verwerfung des himmlischen Königs. Sie wollten wie die anderen Heiden sein. Ja, wir wollen sein wie die anderen Heidenvölker, auch einen König haben. Es ist normal. Wenn wir Kriterien des Glaubens verschieben und die Unmoral der Welt zu unserer Norm machen, und, um nicht aufzufallen, uns angleichen an die Welt, damit unsere Arbeitskollegen vielleicht gar nicht merken, dass wir anders sind. Sünde normalisieren. Die Welt lebt heute vieles vor, was den gläubigen Christen mittlerweile als normal vorkommt. Das machen doch alle so. Warum wir nicht? Sünden auf dem Gebiet der Sexualität, ob vorehelicher Sex, Seitensprünge, Pornografie und so weiter, sind nur kleine Sachen, die ich noch gerade erwähne. Ist doch nichts Schlimmes. Alle leben so. Mein Arbeitskollege, mein Bekannter, Kinder und Jugendliche respektieren ihre Eltern nicht. Und das Wort der Eltern hat keinen Wert mehr. Ist doch nichts Schlimmes dabei. Meine Freunde sind auch so. Doch die Bibel sagt, die Sünde bleibt Sünde, weil die Norm der Welt nicht der Norm Gottes entspricht. Das Dritte, relativieren. Ein Beispiel habe ich schon gebracht, Zöllner und der Pharisäer. Der Pharisäer war im Vergleich zum Zöllner relativ gut. Der war doch top. Ihm ist durch sein Relativ zu dem Zöllner gesehen nicht aufgefallen, dass er in Sünde lebt. Er ist ja nicht so schlimm wie der andere. Bin doch relativ gut. Wir sollen uns im Vergleich mit Jesus stellen, um der Relativierung der Sünde zu entgehen. Wie ist Jesus? Gleiche ich ihm oder gleiche ich ihr der Welt? Das Vierte, auswaschen, durch gute Tat die Schuld von sich abtun. Ein sehr gutes Beispiel ist der Pilatus dafür. Um seine Schuld abzuwaschen, stellt er sich öffentlich vor allen Menschen und wäscht seine Hände im Wasser und sagt, die Schuld ist nicht an mir. Man meint, die Sünde durch gute Taten wegwaschen zu können. Womit kann denn die Sünde eigentlich weggewaschen werden? Nicht mit Persil. Die Sünde kann nur durch Blut Jesu Christi gewaschen werden und nur durch Buße vergeben. Das fünfte, bagatellisieren. 1. Buch Mose, Kapitel 37. Die Geschichte mit Josef. Ja, das ist eine Familientragödie, die wir in 1. Buch Mose lesen, wo Brüder gegen einen Bruder total sauer sind. Da hat auch der Vater vieles dazu beigetragen. Auch der Bruder Josef ist nicht unbedingt ganz toll zu seinen Brüdern. Aber das sei dahingestellt. Die Sache ist die Brüder wollen ihn eigentlich entledigen. Die wollen ihn gar nicht mehr haben. Ja, da ist denen ein Dorn im Auge. Ruben denkt aber, hey, ich mache was Gutes, ich versuche ihn mal zu retten. Und denkt, ich habe ihn nicht getötet, ich habe sogar die Brüder dazu gebracht, dass unser kleiner Bruder einfach da in der Grube, in der Zisterne da ist und er wollte ihn sogar retten. Ja, das hat er im Sinn, den kleinen Josef mal zu retten, wenn die Brüder dann irgendwo beiseite sind und nicht mehr daran denken. Doch auch er war an Josef genauso schuldig geworden wie die anderen Brüder. Er war kein bisschen besser. Auch durch seine tolle Idee, ihn vielleicht später retten zu können. Das Ganze zu bagatellisieren. Auch heute. Kavaliersdelikt wird nicht als Sünde gesehen. Das wird doch schon immer so gemacht und das ist ja nicht so schlimm. Steuerhinterziehung zum Beispiel. Vor Gott ist jede Sünde ein Totalschaden. Gott macht da keine Unterschiede für die Sünde. Sünde bleibt Sünde. Ob kleine oder große, da machen wir die Unterschiede. Gott sagt, Sünde ist Sünde. Mein dritter Gedanke, die Schuld. Die Schuld, die keiner mehr aushält. Gott hat einen Plan mit den Menschen. Und nach dem Sündenfall sehen wir ganz klar den Kontrast, wie das heilige Leben sein sollte und wie das Sündige eben ist. Und bei verschiedenen Fragen, die Menschen auch Jesus mal gestellt haben, als Jesus sie gelehrt hat, Matthäus Kapitel 6 zum Beispiel, geht Jesus immer an den Anfang des Lebens, zum Beispiel bei Ehefragen. Wie hat Gott denn eigentlich gesagt? Nicht, was Mose erlaubt hat, weil ihr es so begehrt habt, sondern was hat Gott denn davor gesagt? All die Probleme, all die Sünden sind Früchte der Sünde, sind aus der Sünde entstanden. Es ist egal, ob Kindesmissbrauch, Ehe ohne Trauschein, AIDS, Homosexualität, Vergewaltigung, Verlust der Keuschheit. In den Medien wird vieles davon uns berichtet und als normal gestellt. Die Schuld wird größer und größer. Die Beziehung zu Gott wird zerstört und es juckt keinen. Der Mensch soll eine Beziehung zu Gott haben. Die ersten Menschen hatten eine kommunikative Beziehung zu Gott. Ja, sie bekamen Auftrag, mit Gott zu sprechen und die haben sich daran in erster Zeit gehalten. Gott möchte mit Menschen sprechen, möchte mit dem Menschen auf einer heiligen Beziehung Kontakt haben. Warum konnten die ersten Menschen bald nicht mehr mit Gott sprechen? Weil die Sünde da war. Und nur wenn ich die Sünde von mir weg tue, um Vergebung bitte oder bereit bin, auf Gott zu hören, kann ich Gott tatsächlich hören. 1. Samuel Kapitel 3, Vers 1, da ist eine Geschichte von Samuel, der auf einmal Stimmen gehört hat. Heute würden wir solche Kinder vielleicht mit Medikamenten voll pumpen oder in eine Klinik abgeben. Aber hier hört er Stimmen. Das eine Mal, das zweite Mal fragt den Priester und dann sagt irgendwann der Priester, weißt du was, wenn du nochmal die Stimme hörst, dann reagiere bitte so und so. Er reagiert, lässt sich auf Gott ein und es entsteht eine kommunikative Beziehung zwischen Samuel und Gott. Das Problem der Sünde ist, dass die meisten Menschen nicht mehr auf die Stimme Gottes hören. Ja, Kommunikation ist gestört durch die Sünde. Das zweite ist, die Vertrauensbeziehung zu Gott ist auch gestört. Die ersten Menschen hatten eine tolle Vertrauensbeziehung. Die trafen sich mit Gott, ich kann mir gar nicht vorstellen wie, aber die Bibel berichtet uns, in Kühle des Tages hatten sie bestimmte gewisse Treffen gehabt. Ob sie Gott gesehen haben oder nicht, weiß ich nicht, steht so nicht in der Bibel. Aber die hatten eine tolle Gemeinschaft, Kommunikation und auch eine gewisse Vertrauensbeziehung. Doch die Sünde versperrt irgendwann die Sicht für den liebenden Vater im Himmel und die haben sich versteckt. Und der Mensch, wenn er sündigt, was macht er? Er versteckt sich. Versteckt sich vor den anderen, versteckt sich vor sich selber und denkt, keiner sieht mich, ich sehe keinen, die Sünde wird nicht gesehen. Wir sollen eine dienstbare Beziehung zu Gott haben. Das hatten die ersten Menschen, die hatten eine dienstbare Beziehung zu Gott. Kommunikative, eine Vertrauensbeziehung und dienstbare Beziehung zu Gott. 1. Mose Kapitel 2, Vers 18. Gott erwartet Dienst und Gehorsam von uns. Und wir haben schon gelesen, Gehorsam ist besser als Opfer. Und die Sünde ist etwas, was das hindert, was kaputt macht. Und es existiert kein Gehorsam mehr Gott gegenüber. Und so wird die Beziehung zerstört zwischen Mensch und Gott. Dazu kommt noch, dass zwischenmenschliche Beziehungen zerstört werden. Und in 1. Buch Mose Kapitel 3 und 4 finden wir Auflistung heutiger Probleme, die wir weltweit haben. Es wird ein geistlicher Kampf geführt. 1. Buch Mose Kapitel 3, Vers 15. Es gibt überall familiäre Probleme, Kapitel 3, Vers 16, immer noch beim 1. Buch Mose. Wir haben Schwierigkeiten im Berufsleben, ja, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit und so weiter, wenig bezahlt und, und. 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 18. Und das gesellschaftliche Problem in 1. Buch Mose, Kapitel 3, Verse 12 und 15. All das, was wir heutzutage in unserer Gesellschaft sehen, angefangen von dem geistlichen Kampf über Familie, Beruf und die Gesellschaft an sich. Die Anfänge finden wir schon am Anfang der Menschheit. 1. Buch Mose, Kapitel 3. Psalm 51, Verse 1 und 5. Möchte ich mit euch einmal vorlesen. Psalm 51, Verse 1 bis 5. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich gründlich von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist immer da vor mir. David hat arg gesündigt. Also was er gemacht hat mit Ehebruch und Mord und mit allem drum und dran, hätte aber als König sagen können, darf ich ja. Bin ja König wie auch die Könige aller Heidenvölker, das wollte er doch haben. Nein, er tut Buße, er bereut, was er getan hat, fällt auf sein Angesicht und bittet um Vergebung bei Gott. Nicht bei Nathan, der ihn da quasi erwischt hat, sondern bei Gott. Und bringt seine Schuld, die durch die Sünde entstanden ist, vor Gott und bereinigt sie. Vierter und letzter Gedanke. Wir sind auf der Suche nach Hilfe. Eigentlich will jeder von uns aus der Sünde, aus diesem ganzen Ballast raus und wir suchen nach Rettung von der Sünde und reden darüber viel. Was uns fehlt, ist oft die Einsicht über das Problem. Die Menschen müssen wissen über die Sünde, dass sie Sünder sind und dass es Hilfe für das Problem gibt und man kann es finden. Es gibt viele Selbsthilfegruppen. Dort findet man keine Lösung. für das Problem der Sünde. Man kann die Sünde benennen, aber den Ausweg findet man da nicht. Psalm 121, Verse 1 und 2, bringt Psalmschreiber ganz klar auf den Punkt: Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Nicht von irgendwelchen Menschen, nicht von irgendwelchen Selbsthilfegruppen. Wir können uns nicht alleine und selber retten. Ja, das haben schon viele unternommen, zum Beispiel Jona. Ja, er versucht, sein Umfeld, die Umstände zu ändern, versucht, in eine ganz andere Richtung zu laufen. Aber die veränderten Umstände haben nicht dazu geführt, dass er etwas machen kann. Er flüchtet, er flieht vor Gottes Reden, er zahlt sogar für die Kreuzfahrt in falsche Richtung, müsste das überhaupt nicht machen. Und irgendwann ist er eingeschlafen. Ja, und das ist bei uns, wir sind auch oft sehr religiös und sagen, ja, durch Beten werden wir von Sünden befreit. Der Jonas, der ist eingeschlafen, der hat gar nicht gebetet. Aber die Schiffsleute, die haben gebetet. Zu wem haben sie gebetet? Zu wem haben die Schiffsleute gebetet? Zu ihren Götzen. Wie bei uns in unserer Zeit. Wir denken, dass uns irgendwelche Religionen von Sünden losmachen können. Haben es nicht geschafft. Das Einzige, was retten konnte, ist die Sünde über Bord zu werfen. Und was war im Fall Jona die Sünde? Jona selbst. Und er wurde über Bord geworfen. Die Sünde über Bord werfen. Das ist das, was mich retten kann. Dass ich meine Sünden, meine Verfehlungen über Bord werfe und die nicht habe. Das hat bei Jona oder bei den Leuten geholfen, das Meer wurde still. Wir müssen anerkennen, dass wir vollkommen verloren sind, wie Naaman. Auch er hatte Aussatz und das wird oft auch mit Sünde verglichen. Und er wollte sich nicht beugen, er wollte nicht in den dreckigen kleinen Jordan sich untertauchen. Er sagte, sind nicht die Flüsse bei uns im Lande besser und größer und vielleicht sogar mehr anerkannter als dieser komische Jordan, der schmutzige Bach da in Israel? Warum muss ich denn da untertauchen? Es geht darum, dass wir Gott gehorchen, dass wir anerkennen, dass wir vollkommen verloren sind und nur durch das, was Gott uns sagt, gerettet werden können. Gottes Wege sind uns klar vorgegeben. Und wir können einzigartige Errettung durch Gott erfahren, wenn wir uns unserer Sündengeschichte komplett abgeben. Schwierigkeiten, die durch die Sünden entstehen, sollen uns zurück zu Gott führen. Das können wir in der Geschichte von Manasse sehen und lesen, wie er umgekehrt ist. Zum Schluss möchte ich noch einen Bibelvers vorlesen, den euch heute mit auf den Weg geben aus dem 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sündopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ein Satz zum Schluss. Hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch. Aufstehen ist göttlich. Wenn wir aufstehen und mit unseren Problemen zu Gott gehen, ist das göttlich. Anerkennen, dass man gesündigt hat und bei Gott um Vergebung gebeten hat. Amen. Lass noch aufstehen und gemeinsam beten. Treu himmlischer Vater, danke dir, dass du uns nicht in der Sünde in diesem Dreck liegen lässt, sondern zeigst, dass du alles vorbereitet hast, alles getan hast, damit wir gerettet werden können. Durch deinen Sohn Jesus Christus hast du uns einen Ausweg gegeben und ich danke dir dafür, dass wir von aller Schuld, von aller Sünde durch das Blut deines Sohnes Jesus Christus reingewaschen sind und befreit sind. Danke dir, Vater, dass du durch das Opfer deines Sohnes uns vollkommen für dich befreit hast und uns gereinigt hast. Danke dir, Jesus, dafür, dass wir nicht mehr in der Sünde bleiben müssen, sondern sind durch dich von der Macht der Sünde befreit worden. Danke dir, Jesus, dass du uns bald auch von der Gegenwart der Sünde befreien wirst und danke dir dafür, dass wir dich bald sehen werden. Ich danke dir für die Möglichkeit, heute hier sein zu dürfen und ich bitte dich, dass du jeden, der heute nicht hier sein kann und darf, dass du ihm nahe bist und ihn segnest, dass du unsere Gemeinde segnest und alle Gemeinden, deine Kinder weltweit zu deiner Ehre. Amen.